Deutschlandfunk Kultur heute.
Seit einiger Zeit lassen wir hier im Deutschlandfunk Hörer zum Grundgesetz zu Wort kommen und auch Artikel 5 spielt dabei eine Rolle. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Vor 70 Jahren wurde das Grundgesetz verabschiedet, geboren auch aus der Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur, weswegen der Freiheit und Gleichheit eine besonders wichtige Rolle zukommt. Aber genau deswegen hat Meinungsfreiheit auch Grenzen. Rechtsradikale und rassistische Äußerungen haben keinen Platz in einer Demokratie. Nur wo fangen diese Grenzen an? Darüber entbrennt regelmäßig Streit, vor allem weil rechtskonservativ bis rechtsradikal Denkende sowohl in Landtagen als auch im Bundestag sitzen. Und auch im akademischen Betrieb stellt sich die Frage, wo die Meinungsfreiheit aufhört. Letztes Jahr kam es an der Universität Siegen zur Absage eines Seminars, zu dem der AfD-Abgeordnete Marc Jongen und der Buchautor Thilo Sarrazin eingeladen waren. Das Thema dieses Seminars war Meinungsfreiheit. Unter den Professorinnen und Professoren, die dagegen protestierten, gehörte auch der Philosoph Lutz Wingert, der an der TH Zürich lehrt. Ich habe ihn gefragt, steht dieser Streit in Siegen exemplarisch für Grenzen der Meinungsfreiheit?
Ja und nein. Also die Universitäten sind jetzt auch nicht der Gral oder das Zentrum der Gesellschaft. Man darf sich da auch nicht so wichtig nehmen. Aber natürlich sind Universitäten auch nicht unwichtig. Deshalb ein Stück weit ist dieser Konflikt in Siegen um meinen Kollegen Dietmar Schönecker schon beispielhaft. Und es ist beispielhaft dafür, dass wir eine Schwierigkeit haben, einen Unterschied zu ziehen zwischen Beschränkung der Meinungsfreiheit um Meinungsfreiheit, Demokratie und die Gleichberechtigung aller zu schützen einerseits und das nicht umkippen zu lassen in eine auch zum Teil staatliche Bevormundung. An der Universität Siegen war es so, meines Erachtens, dass die Universitätsleitung hier Maulkörbe umhängen wollte. Sie wollte einfach bestimmte Fragen nicht diskutieren lassen und das an einer Universität. Insofern war das ein falscher Schritt, der der Demokratie und der Meinungsfreiheit nicht dienlich war. Das ist ein Beispiel für Einseitigkeiten.
Andererseits ist es so, dass Leute wie der AfD-Abgeordnete Marc Jongen solche Vorfälle, wenn solche Seminare eben dann nicht stattfinden, wenn Leute ausgeladen werden oder die Gelder eben nicht zur Verfügung gestellt werden, die benutzen solche Gelegenheiten ganz gerne, um von einem Mangel an Meinungsfreiheit zu sprechen und reden davon, dass ein linksliberaler Mainstream Sprechverbote ausspricht. Müssen wir gefährliche Meinungen zulassen, um zu beweisen, dass sie gefährlich sind?
Ja, das ist gut gesagt. Wir müssen gefährliche Meinungen zulassen, damit sie auch nicht mehr gefährlich bleiben. Wir können nicht dadurch, dass Meinungen unterdrückt werden, das, was zu diesen Meinungen führt, austrocknen. Insofern ist die Gefahr der Instrumentalisierung von Meinungsfreiheit eine Gefahr, die wir nicht vermeiden können. Dass also man Foren Leuten bietet, die die Meinungsfreiheit als erstes gerne abgeschafft sehen wollen. Wobei wir eines beachten müssen: Die Gegner der Meinungsfreiheit sitzen nicht nur auf der sogenannten Rechten, sie sitzen auf der Linken genauso. Denken Sie an die Humboldt-Universität. Dort werden bekannte und renommierte Professoren wie Herfried Münkler für ihre außenpolitischen Auffassungen mit Shitstorms überzogen. Also die Instrumentalisierung von Meinungsfreiheit und die Bedrohung von Meinungsfreiheit ist leider ein politisch gut verteiltes Gut. Aber Ihr Punkt ist entscheidend. Wir müssen gefährliche Meinungen zulassen, um sie, und das ist natürlich eine Hoffnung, durch den Streit mit Worten und Argumenten zu bezwingen. Aber es gibt natürlich auch Grenzen, jenseits derer dieses Vorgehen nicht mehr funktioniert.
Wenn wir das mal als gesamtgesellschaftliches Phänomen oder Problem betrachten, dann würde ich gerne noch mal fragen, worum es hier eigentlich im Kern geht. Geht es darum, dem Gefühl die Dominanz zu überlassen gegenüber der Vernunft? Bei dieser Empörungswelle, die ja regelmäßig dann bei solchen Gelegenheiten hochkommt?
Ja, das kann schon sein. Wobei Gefühle nicht unbedingt nur Gefühle sind und nicht auch etwas ausdrücken. Also wenn ich das Gefühl von Eifersucht habe, dann lerne ich ja vielleicht etwas darüber, dass ich eine Person sehr schätze. Vielleicht entdecke ich erst über das Gefühl der Eifersucht, dass ich der Person sehr nahe stehe, was ich mir vielleicht auch gar nicht eingestehen wollte. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Gefühle per se was, von vornherein was Gutes oder was Ausdrucksstarkes sind. Es geht sicher darum, dem Eindruck der Tabuisierung von bestimmten Problemen entgegenzuwirken. Und das ist wieder die Aufgabe auch von meinungsfreudigen Menschen an den Universitäten, in den Schulen, in der Öffentlichkeit, den Eindruck zu beseitigen, dass schwierige Fragen unserer Gesellschaft heute und die Frage, wo sind die Grenzen der Einwanderung, ist nur eine Frage. Die Frage, welche Rechte von Minderheiten, die Frage von welche Leitkultur, sind andere Fragen. Die Aufgabe ist, den Eindruck und das Gefühl zu beseitigen, dass es eine Tabuisierung von Problemen gibt, indem man von vornherein sagt, diese Sichtweise ist die richtige und das Ganze moralisch überhöht. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht die Lehren der deutschen Geschichte, dass es keine Ausbürgerung von Menschen geben darf, Kraft der Zugehörigkeit zu ihrer Kultur, dass es einen harten Kern von Menschenrechten gibt, die für alle Menschen, egal zu welchem Gott sie beten, egal welche Hautfarbe sie haben, egal welche Intelligenz sie haben, gelten, dass dieser harte Kern von Menschenrechten nicht durch die permanente Inanspruchnahme der moralischen Überlegenheit mit Blick auf den Nationalsozialismus zerstört wird. Also wir müssen das Gefühl, dass bestimmte Dinge nicht gesagt werden dürfen, ernst nehmen. Nicht damit wir einfach jedem reden lassen, was er will, sondern dass man auch entgegentreten kann. Also der Grundgedanke ist, aussprechen, um auch zu bekämpfen.
Also es gibt eindeutig einen Unterschied zwischen einer Überzeugung und der Wahrheit?
Ja, das für Wahrhalten ist das eine, das Wahrsein ist das andere. Die Kunst ist dann zu fragen, ja, wer weiß, wer sagt denn dann, was wahr ist, im Unterschied zur bloßen Meinung? Das ist eine philosophisch schwere Frage, aber man kann sagen, wenn etwas wahr ist, müssen alle, die den Streit verstehen, es einsehen können, und zwar Kraft eigener Einsicht, also nicht einfach erzwungen. Das wäre auch ein Merkmal für die Grenze zwischen Einschränkung von Meinungsfreiheit zum Schutz aller einerseits und Einschränkung der Meinungsfreiheit, die umkippt in Zensur. Die Menschen dürfen nicht eingeschüchtert werden, ihre Meinung zu sagen, aus bloßer Angst vor Strafen. Wenn der Schriftsteller Tellkamp eine Revision der Einwanderungspolitik von Kanzlerin Merkel fordert und diese Erklärung von einigen Leuten, vorsichtig gesprochen, aus Angst davor, im Kulturbetrieb sanktioniert zu werden, nicht unterschrieben werden, dann ist das kein gutes Zeichen. Warum? Weil die Einsicht in die richtige Migrationspolitik nichts ist, was durch Sprechverbote erzeugt werden kann.
Also anders gefragt, jemand wie Uwe Tellkamp, der sagt, dass 95% der Leute, die aus anderen Ländern zu uns kommen, das nur tun, um die Sozialsysteme zu unterwandern, den muss man eigentlich auch deswegen reden lassen, um seine Argumente dagegen anbringen zu können.
Ganz genau. Man muss dann die Statistiken prüfen. Man muss natürlich auch die Statistiken nachlesen. Man muss sie prüfen, ob sie sauber erstellt worden sind. Und dann muss man darüber einsteigen und sagen, das stimmt oder das stimmt nicht. Aber zu sagen, wir diskutieren darüber nicht, ist kein Weg, um die Differenz zwischen den Unterschied zwischen Meinung und Wahrsein aufzuheben. Das ist ja oft eine Verteidigung von Meinungsfreiheit, dass man sagt, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, Meinung steht gegen Meinung, Wahrheit gibt es nicht. Und wir haben jetzt die ironische Situation, dass im Grunde der Kulturrelativismus, der an den Universitäten leider sehr große wissenschaftliche Unterstützung findet, dieser Kulturrelativismus jetzt auf beiden Seiten, rechts wie links, Unterstützung findet und dadurch dann, man sagt, es gibt ja nur Meinungen. Und der Kampf der Meinungen ist eigentlich ein Kampf zwischen zwei Naturkräften und es geht nur darum, welche Seite sich durchsetzt. Das wäre ein Unterwerfungsmodell und das darf es nicht geben. Wir müssen darauf insistieren, dass Wenn etwas wahr ist, jeder es Kraft eigener Vernunft einsehen kann, wenn er nur auch in einen Rahmen gestellt wird, wo er sich kritische Fragen gefallen lassen muss, aber auch kritische Fragen stellen darf. Also die berühmten Kinderfragen, warum ist das eigentlich so? Warum? Und diese Fragen müssen wir ernst nehmen. Wenn aber, und das vielleicht als letzter Punkt noch der Überlegung, wenn aber diese Fragen nur dazu dienen, das Ringen um die richtige Antwort aufzuhalten, abzulenken, dann haben wir eine andere Situation. Und das ist immer die Schwierigkeit, dass Meinungsfreiheit, genau übrigens wie Religionsfreiheit, immer auch missbraucht werden können zu etwas, worum willen sie nicht gedacht ist.
Der Philosoph Lutz Wingert zu Meinungsfreiheit im akademischen und öffentlichen Raum.